Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны, поздравляем вас с Днем космонавтики. Для нас особенная честь отмечать этот день в космосе, на борту Международной космической станции. Кстати, МКС в этом году исполняется 20 лет. Со дня запуска первого модуля станции превратилась в самый масштабный международный проект современности.
Am 12. April, zum Tag der Kosmonautik, der Tag des ersten bemannten Raumflugs von Juri Alexejewitsch Gagarin 1961, gratulierten die Kosmonauten Oleg Artemjew und Anton Shklaplerow von Bord der Internationalen Raumstation allen Raumfahrtschaffenden. Was derzeit auf der Internationalen Raumstation neben dem Schwerpunkt Forschung und Wissenschaft noch geschieht, darüber spreche ich jetzt mit Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Neben der riesigen Forschungsarbeit, den die sechsköpfige Crew zu bewältigen hat, Herr Fellenberg, gibt es natürlich auch eine ganze Reihe anderer Aktivitäten. Wie sieht das derzeit aus?
Kommen wir zunächst einmal zu den sechs Leuten, die dort oben sind. Das sind ja zwei Russen, Anton Shklaplerow und Oleg Artemjew. Dazu kommen drei Amerikaner, Scott Tingle, Andrew Foerster und Richard Arnold. Und nicht zu vergessen der Japaner Norishige Kanai, der dort oben mit seiner Arbeit beschäftigt ist, vornehmlich natürlich auf dem eigenständigen japanischen Modul Kibo. Besonders interessant sind die Arbeiten natürlich in der Wissenschaft, klar, aber um die Raumstation zu erhalten, muss man natürlich auch die Versorgung gewährleisten. Und da hatten wir ja auch einen Progressfrachter oder Aktivität mit einem Progressfrachter. Am 28. März wurde MS-07 vom Modul Pierce abgekoppelt. Gibt es noch einige Experimente mit dem Frachter, denn der ist auf eine 50 Kilometer höhere Bahn manövriert worden und die Experimente sollten bis zum 26. April dann abgeschlossen sein und der Frachter zum Absturz gebracht werden. Gekommen ist hingegen ein neuer Frachter, eine Dragon-Kapsel CAS-14 SPX-14 von SpaceX. Problemlos hat dieser Frachter am 4. April an Harmodinia angelegt, das heißt, er wurde angelegt, er wurde ja mal vom Greifarm aufgenommen, diese Dragon-Frachter. Und seither stehen aber umfangreiche Arbeiten auf dem Plan. Das ist nicht nur das Entladen der Kapsel, 1721 Kilogramm Materialien an Bord, davon allein 1070 an wissenschaftlichen Materialien, die dann ja auch erst einmal verstaut werden müssen. Nein, es geht auch darum, dass ja hinten in dem offenen Trank dieser Kapsel drei Gerätschaften drin sind für Atmosphärenforschung, für die Untersuchung von Partikeln, die um die Stationen fliegen können, also diese kleinen Teile, die auch gefährlich werden können, und ein Materialexperiment. Die müssen mit dem Greifarm ganz vorsichtig dort rausgeholt werden und an verschiedenen Positionen der Station angebracht werden. Das ist wirklich mit viel Fingerspitzengefühl zu machen und da haben die Leute in der Raumstation natürlich sehr, sehr viel mit zu tun. Diese Kapsel, diese Dragon-Kapsel wird dann aber auch beladen mit 1180 Kilogramm an Gerätschaften, vor allen Dingen wissenschaftlichen Forschungsexperimenten, die dort gemacht wurden auf der Raumstation, die wieder zurück mussten, Materialproben, Urinproben, Blutproben und ähnliches. Und die Landung oder Wasserung der Dragon ist am 2. Mai 2018 vorgesehen.
Gibt es dann nicht auch einen weiteren amerikanischen Transporter Cygnus? Der müsste doch eigentlich auch wieder mal gestartet werden.
Cygnus steht bereit. Hier ist der Start mehrmals verschoben worden. Das hat aber auch damit zu tun mit der gesamten Planung der ISS-Geschichten, wie das abläuft. Und jetzt steht der Start für den 20. Mai an. Das ist der Cygnus 9. Am 23. Mai soll er dann an Unity Nadir angelegt werden. Ebenso wie die Dragon-Kapsel passiert das ja mit dem Greifarm. Mehrere Kleinsatelliten sollen dann ausgesetzt werden, die von Dragon und dieser Cygnus Kapsel zur Station gebracht werden. Daneben sind aber auch Ausstiege vorgesehen. Wir hatten ja einen Ausstieg von zwei Astronauten, Foerster und Arnold, am 29. März. Für über 6 Stunden waren sie im All. Sie haben zum Beispiel 2 Internetantennen an der Station angebracht, aber auch verschiedene Experimente abgebaut und Gerätschaften, die dann wieder verstaut werden mussten. Ende Mai sind nochmal 2 weitere US-Ausstiege vorgesehen. Da geht es dann auch um die Vorbereitung des Anlegens der Raumschiffe, die dann kommerziell fliegen werden. Aber dazu sind eben noch viele Arbeiten zu machen. Alleine schon die Verkabelungsarbeiten dauern Stunden dort draußen. Also es steht noch viel auf dem Programm.
Sie erwähnten es gerade, die kommerziellen Raumschiffe, da gibt es Terminprobleme. Also es schiebt sich offensichtlich etwas nach hinten. Aber auch auf der russischen Seite das Nauka-Modul, Das kommt also auch etwas später als ursprünglich geplant. Wenn man es genau nimmt, ist es mittlerweile schon um einige Jahre in der Verzögerung. Wie sieht das derzeit aus?
Ja, es mussten ja Reparaturarbeiten an diesem Modul gemacht werden. Das ist das große Forschungsmodul der Russen. Diese Arbeiten sind jetzt weitgehend im Plan, aber man muss bedenken, dass dieses Nauka-Modul dann nach Baikonur gebracht werden muss und dann die Startvorbereitung erfolgen. Es gab ja Druck auf Roskosmos zu sagen, also ihr müsst so fertig werden, dass dieses noch in diesem Jahr unbedingt fliegt. Und da hat man dann einen Termin gehabt, Ende des Jahres. Aber man hat sich glücklicherweise durchsetzen können und ja, Sicherheit geht vor. Man geht jetzt davon aus, offiziell im zweiten Quartal 2019 soll der Start erfolgen. Hinter vorgehaltener Hand spricht man allerdings vom August. Damit gibt es natürlich größere Umstellungen im Plan. Nun muss ein anderer Progressfrachter, Progress MS-11, der muss nach dem erfolgreichen Start dieses Moduls dann das kleine Modul Pierce abnehmen von der Station, damit dann Nauka an Zvezda Nadir anlegen kann. Und von da aus dann soll auch der weitere Ausbau erfolgen. Drücken wir die Daumen, hoffen wir, dass alles glatt geht, dass dieses russische Segment dann endlich ausgebaut werden kann. Da sollen ja noch weitere Module dann dazukommen, damit dann auch auf der russischen Seite Intensivforschung betrieben werden kann. Sie sagten auch, dass es bei den privaten Raumschiffen Probleme gibt. Die Verzögerungen sind ebenfalls, wenn man so will, sehr, sehr umfangreich. Auch hier waren ursprüngliche Termine um 2015 gedacht. Nun ist es soweit, dass zumindest Boeing die Nase vorne hat mit dem Starliner. Und hier gehen die Vorbereitungen dahin, dass man im August 2018 den ersten unbemannten Flug zur Station machen will. Hinter vorgehaltener Hand geht man aber auch davon aus, dass sich das nochmal verschieben kann bis zu Ende des Jahres. Was das bedeutet, ist so, dass dann natürlich der bemannte Flug nicht mehr in diesem Jahr stattfinden wird, sondern erst 2019. Da ist man aber bei der NASA in der Zwischenzeit so weit, dass man sagt, wenn das Ding wirklich fliegt, dann wollen wir es auch gleich operativ nutzen. Also nicht nur für einen kurzen Testflug, sondern ein halbes Jahr dort oben an der Station zu bleiben und auch einen NASA-ISS-Astronauten da mitzuschicken. Das zweite Raumschiff ist ja SpaceX Dragon V2 oder Manned Dragon jetzt genannt. Die sind noch weiter hinten. Auch hier kann man eigentlich jetzt schon fest davon ausgehen, dass der bemannte Flug dann auch erst 2019 stattfinden kann.
Das bedeutet natürlich, dass dann auch die NASA sich absichern muss, auf der russischen Seite eventuell auch wieder Optionen zu entwickeln, weitere Soyuz-Plätze zu mieten.
Also im Moment gehen die wirklich davon aus, dass es 2019 klappt. Das wird sich, wie gesagt, im Laufe des Jahres zeigen. Sollte es Probleme geben bei den unbemannten Flügen, dann bleibt den Amerikanern gar nichts anderes übrig, als nochmal mit den Russen zu verhandeln. Sollte alles glatt gehen, könnte man ab 2019, so lange läuft ja der Vertrag, davon ausgehen, dass man dann auch mit den eigenen Raumschiffen fliegt. Also ich sage mal, es ist nicht ausgeschlossen, dass man da wirklich was machen muss.
Es bedeutet aber nicht unbedingt, dass da auch die Plätze bezahlt werden müssen. Es könnte ja dann auch sein, dass man einen Deal macht, dass wenn dann die amerikanischen Raumschiffe einsatzbereit sind, dass die russischen Kosmonauten auch teilweise eben nicht nur mit der Soyuz, sondern dann auch mit der amerikanischen Version des Zubringers fliegen wird.
Das war sowieso schon angedacht, wie weit man das dann machen wird. Lassen wir uns überraschen, gibt es hier viele Optionen.
Nun gibt es aber auch bei dem ganz großen Programm, nämlich die Flüge, die aus der Erdumlaufbahn hinausgehen sollen mit dem Schwerlastträger SLS, Probleme. Wie sieht es damit aus?
Ja, es ist eigentlich kaum zu glauben, aber zurzeit denkt man darüber nach, die Flüge zu strecken. Das heißt, der erste Flug mit dieser Block 1-Trägerrakete SLS, der wird etwa 2020 stattfinden, also ein unbemannter Flug, indem man das unbemannte Orion-Raumschiff testen will beim Mond mit einer Umfliegung. Danach war eigentlich vorgesehen, dass man dann die Block-2-Rakete nimmt und einen ersten bemannten Flug ausführt. Jetzt geht es darum, dass es da Schwierigkeiten gibt bei der Produktion dieser zweiten Variante, dass sich das alles sehr, sehr verzögert hat. Und so wie es aussieht, will man zwei weitere Flüge der Block 1 machen. Das heißt, die allerdings unbemannt, wobei noch nicht ganz klar ist, was die Nutzlast sein wird. Der erste Block 2-Flug, der dann auch bemannt sein soll, der ist dann tatsächlich erst nach dem, wie es jetzt aussieht, im Jahre 2026. Eigentlich unvorstellbar, dass die Amerikaner, dass die NASA schon dann fast 15 Jahre kein eigenes Raumschiff hat. eine Sache, wenn man sich überlegt, dass wir vom ersten Start eines bemannten Apollo-Raumschiffs bis zur Mondlandung 9 Monate gebraucht haben, ist es eigentlich heute kaum noch nachvollziehbar, dass man ein solches Projekt über eine solch lange Zeit hat. Und ja gut, man wird sehen, wie es dann läuft, aber wie gesagt, jetzt geht es in Richtung 2026.
Nichts ist so beständig wie die Änderung. Vielleicht gibt es dann auch nochmal in dieser langen Periode doch nochmal einen anderen Lichtblick. Vielleicht geht auch in Zukunft es vielleicht doch etwas schneller. Wir werden sehen. So ähnlich könnte man das auch sagen über die russische Raumfahrt, was vielleicht schneller geht, was vielleicht doch bedeutend länger dauert. Wir hatten das eben beim Nauka-Modul erlebt. Herr Fellenberg, da gibt es auch neue Überlegungen.
Ja, wir hatten ja den 12. April, Flug Gagarin. Das ist dann traditionell der Tag der Raumfahrt, der in Russland sehr begangen wird, logischerweise. Und da gibt es dann auch immer die Ankündigung, wie es weitergehen soll. Auch mit diesen Ankündigungen muss man recht vorsichtig sein, aber die aktuellen Ankündigungen, das geht halt in Russland dahin, dass man wirklich neue Raketen entwickeln will. Das geht um die Soyuz 5, die dann später auch das Raumschiff Federatsia, dass man Soyuz ablösen soll, in den Weltraum bringen soll. Hier gehen die Arbeiten eigentlich recht zügig voran. Anfang der 20er Jahre ist dann damit zu rechnen, 23 etwa, dass Testflüge erfolgen. Dann soll eine sehr große Trägerrakete gebaut werden, ein Schwerlastträger, ähnlich des amerikanischen SLS. Da wird es auch erst eine Variante geben mit 80 Tonnen Startmasse. Das soll dann auch den eigenständigen Zugang zum Mond bringen. Das heißt also erstmal die Mitarbeit bei dieser Mond umlaufenden Station, dem Near Lunar Station, mit den Amerikanern und Europäern zusammen. Dann will man die Rakete ausbauen für einen eigenständigen Zugang, um auf dem Mond dann auch selbst landen zu können. Das alles wird sich natürlich zeitmäßig bis in die 30er Jahre hinein begeben müssen. Die Entwicklung einer solchen Rakete ist teuer und kostet sehr, sehr viel Zeit. Wichtig ist aber, dass es keine, nach dem heutigen Stand der Dinge, nach dem, was jetzt angekündigt wurde, dass es keine separate Raumstation geben wird. Das heißt, man will also nicht den russischen Teil, diesen neuen Teil, der dann mit Nauka und den anderen Modulen dort ist, von der Raumstation, von der internationalen Raumstation abkoppeln. Man möchte die Raumstation weiter betreiben. Und das ist insofern wichtig, weil es für die Amerikaner so aussieht, dass es geht zumindest der entsprechende Entwurf an den Kongress, dass ab September 24 für die NASA Schluss ist, Zusammenarbeit in der internationalen Raumstation. Gut, das kann sich auch noch ändern. Interessant ist auch, wie die anderen Partner das hinbekommen, Europa, Japan, die ja eigentlich da auch dann eventuell noch weitermachen wollen. Für die Amerikaner heißt es Kommerzialisierung, Privatisierung des amerikanischen Teils. Ob das funktioniert, da haben wir schon mehrmals drüber gesprochen. Da bin ich doch sehr skeptisch.
Auf jeden Fall bleibt es spannend. Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Und Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen hören wir gleich wieder im astronautischen Tagebuch.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
An dieser Stelle kommen wir wieder zum astronautischen Tagebuch. Darin stellen wir alle Raumfahrtmissionen vor, die ins All gelangt sind. Und hier habe ich wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen an meiner Seite. 10 Missionen sind es gewesen und 10 sind auch ins All gelangt. Herr Fellenberg, wie sah das im Einzelnen aus?
Ja, beginnen wir gleich am 1. März mit dem Start eines wichtigen Wettersatelliten in den USA, GOES-17, an Bord einer Atlas-541-Trägerrakete. Der Satellit ist von der NOAA-Behörde, das ist die Wetterbehörde in den USA, gebaut wurde er von Lockheed Martin, hat eine Masse immerhin von 4.990 Kilogramm und modernisierte Geräte an Bord, unter anderem auch Strahlungsmessgeräte, ein SARSAT-Notfallsendesystem, ein 16-Kanal-Aufnahmesystem für diese Wetterbilder, aber auch ganz besonders geht es mit einem Detektor darum, Blitze zu untersuchen, die eben bei Gewittern auftreten. Am 6. März wieder in Cape Canaveral, wie die Atlas, eine Falcon 9-Trägerrakete mit einem spanischen Kommunikationssatelliten von Hispasat, Hispasat 30W6 heißt der, eigentlich auch Hispasat 1F. Gebaut wurde er vom amerikanischen Hersteller Space Systems Loral, 6092 Kilogramm schwer, 48Q6K, ein K-Band und ein S-Band-Transponder an Bord, also sehr umfangreich ausgerüstet. Die Orbitposition liegt bei 30 Grad West, wie auch schon der Name der Satelliten sagt. Eine Landung der Erststufe der Falcon war nicht vorgesehen, man hat lediglich Tests gemacht, um neue Landeverfahren zu testen. Die Raketenstufe ist dann im Atlantik niedergegangen. Interessant an der Geschichte ist, dass, was vorher nicht angekündigt war, Hispasat mit einer Zusatznutzlast ausgerüstet wurde, einem eigenständigen Satelliten, der dann von diesem Hispasat-Nachrichtensatelliten abgetrennt wurde. Es geht um Potsat, das ist ein Testsatellit der US-Militärbehörde DARPA für Kommunikationsexperimente und Hardware-Experimente, 90 Kilogramm schwer. Und der ist aus kleinen sogenannten Satlets zusammengesetzt worden. Vier solche Satlets bilden dann diesen Testsatelliten der USA, der nun auf einer, nicht auf einer geostationären Bahn, sondern einer Transferbahn die Erde umkreist. Am 9. März in Kourou wieder der Start einer Soyuz-Trägerrakete, Soyuz STB mit einer Fregatte. An Bord vier Kommunikationssatelliten des Systems O3B, das sind die Satelliten FM 13 bis 16. Das ist eine britische Firma, die dafür zuständig ist. Genutzt wird sie von der luxemburgischen Gesellschaft SES. Und bei diesen Satelliten von je 700 Kilogramm Masse geht es darum, den Zugang zu Breitbandverbindungen, Internet und so weiter zu ermöglichen. Und zwar in einer Region nahe dem Äquator. O3B bedeutet so viel, dass man den Zugang möchte für Menschen in Ländern der sogenannten Dritten Welt, also die sonst keinen so direkten Zugang hätten. Und dieses System hat sich bis jetzt schon bewährt. Es ist jetzt die zweite Generation, die dort dazukommt. Am 17. März Ludichanka 4, das ist ein chinesischer Satellit an Bord einer LMCZ-2D-Trägerrakete. Hierbei geht es hauptsächlich um die militärische Erdbeobachtung. Am 21. März dann der Start von Soyuz MS-08 an Bord einer Soyuz FG-Trägerrakete in Baikonur. Wichtig für den weiteren Betrieb der internationalen Raumstation. Es ist ja die Mission ISS 54S. Die Kopplung des bemannten Raumschiffs erfolgte am Modul Poisk am 23. März. Kommandant war Oleg Artemjew aus Russland und an Bord waren weitere zwei Leute und das sind die Bordingenieure aus den USA, Andrew Feustel und Richard Arnold. Die Flugdauer ist vorgesehen bis zum 28. August 2018. Am 29. März, der erste Start an diesem Tag, wir hatten da mehrere, und zwar in Indien, in Sriharikota, an Bord einer GSLV-Trägerrakete MK2, der Kommunikationssatellit GSAT-6A, der vornehmlich militärisch genutzt werden soll. Er hat eine große Parabolantenne an Bord, die quasi dann Handyverbindungen herstellen kann. Geplant sind Verbindungen im S- und C-Band, 83 Grad Ost soll er positioniert werden, 2140 Kilogramm schwer. Aber es ist nach der zweiten Zündung seines Apogeumsmotors, um ihn in die Geobahn zu bringen, dazu gekommen, dass er sich seitdem nicht mehr meldet. Man vermutet Probleme im Energieversorgungssystem und versucht, den Satelliten, den man jetzt, dessen Position man jetzt eigentlich erst richtig herausgefunden hat von Indien aus, dass man ihn jetzt versucht noch zu retten. Die Bemühungen halten an, Aussichten dafür sind eher fraglich. Am 29.03. der zweite Start, diesmal in Plesetsk an Bord einer Soyuz 21W. Das ist diese Soyuz-Rakete ohne diese vier Zusatzblöcke drumherum. Und diese Rakete hat Kosmos 2525 ins All gebracht. Das ist ein experimenteller Kleinsatellit, EMKA, einer russischen Militärbehörde. Er wird auch Svezda genannt, soll ungefähr 200 Kilogramm wiegen und hochauflösende Schwarz-Weiß-Bilder und Videos anfertigen. Das ist ein Test für ein Netz von ähnlichen Satelliten, die dann mal ins All gebracht werden sollen. Und noch ein Start am 29. März in China, in Xichang. Zwei weitere Navigationssatelliten, Baidu 3M9 und 3M10, waren an Bord der LMCZ-3C-Trägerrakete, die mit einer Buxierstufe YZ1 versehen war, sodass die Satelliten selber keinen Antrieb brauchen, sondern durch diese Buxierstufe auf ihre ungefähr 21.000 Kilometer hohe Bahn gebracht wurden. Die Satelliten tragen auch die Bezeichnung Baidu 30 und 31. Am 30. März der Start einer weiteren Falcon 9 R-Trägerrakete, diesmal in Vandenberg. An Bord Iridium Next 5, das sind 10 weitere Mobilfunksatelliten zur Modernisierung dieses Iridium-Netzes. Alle 10 Satelliten funktionieren einwandfrei und werden gegenwärtig in das Orbit gebracht, von dem sie dann operativ eingesetzt werden sollen. Auch hier gab es keine Landung der Erststufe, sondern wieder Tests für Landemanöver. Die Stufe ist dann im Pazifik versunken. Eine Hälfte der Nutzlastverkleidung ist sicher zurückgeführt worden, konnte aus dem Meer aufgefischt werden. Das Auffangen auf einem Schiff in einem Netz hat nicht geklappt. Hier sind noch weitere Tests vonnöten. Und schließlich der letzte Start am 31. März in Taiyuan in China. Gao Fen 102 bis 104 sind 3 Satelliten, die zur Vervollständigung des Gao Fen 1 Satelliten dienen, damit ein kleines Netz ziviler Erderkundungssatelliten bilden. 2 Kamerasysteme sind an Bord mit einer Auflösung von 2 und 8 Metern und die Masse jedes Satelliten beträgt etwa 805 Kilogramm. Also hier ist China sehr intensiv dabei, auch für die zivile Nutzung Erderkundungssatelliten ins All zu bringen. Alle Starts waren erfolgreich. Hoffen wir, dass es dann im nächsten Monat auch so sein wird.
Bis auf den indischen, der sich bis jetzt zumindest nicht gemeldet hat, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen.